Moin moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter. Alles schmeckt besser mit draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über 8 Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. In der neuen Podcast-Folge Ein Löffel Butter ist Rebecca Maria Salentin bei mir zu Gast. Auf den ersten Blick verbindet uns die Leidenschaft fürs Draußensein, fürs Wandern über viele Monate hinweg und auch das Radfahren auf langer Strecke. Aber als wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt haben, gab es eine weitere Ebene, die uns miteinander verbindet. Und diese liegt in der Vergangenheit begründet und ist in diesen Tagen leider wieder aktueller denn je. Denn unsere beider Familien haben Wurzeln im Osten, in Polen, und beide unserer Familien haben unter dem Faschismus der Nationalsozialisten sehr gelitten. Den Bogen zurück zum Draußensein schlägt dann die Zeit alleine auf Tour und auch beim Buchschreiben. Denn erst mit der Möglichkeit zum Nachdenken und Reflektieren wird einem einiges klar. Versteht man vielleicht, warum man im eigenen Rucksack auch Ballast mit sich herumträgt, den man dort nicht selbst hineingetan hat. Und so ist es auch bei Rebecca, die schon früh aufbricht von zu Hause und sich fernab der Heimat mit ihrer kleinen Familie ein neues Leben aufbaut und so ihren Weg geht. Vielleicht ja schon der Grundstein für ihre späteren Abenteuer. Aber woher kommen dann die Ängste, die auf den Touren begegnen? Warum hat es gedauert, bis sie ihren eigenen draußen Weg gefunden hat? Und warum tut sich das alles überhaupt an? Ja moin, Rebecca, hi.
Hi, ich grüße dich.
Wo erreiche ich dich, um mal in dieser Floskel zu bleiben?
Du erreichst mich in meinem Arbeitszimmer, in meiner Plattenbauwohnung in Leipzig. Und hinter meinem Schreibtisch steht mein heißgeliebtes Fahrrad. Das schleppe ich nämlich jeden Tag hoch in den 4. Stock, obwohl ich keinen Aufzug habe. Aber ich liebe mein Fahrrad so sehr, ich möchte nicht, dass es geklaut wird.
Ah, okay, Leipzig, gar nicht so weit weg von Dresden. Und wir haben uns ja vor, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen das erste Mal auch persönlich kennengelernt. Und das fand ich super, super cool und inspirierend, als ich deinem Vortrag lauschen durfte, beruflich.
Bei Globetrotter.
Genau.
Ja, das war schön. Das hat riesig Spaß gemacht.
Ja, und das hat mich dann auch direkt mal dazu gebracht, oder wir haben dann auch direkt zusammen mal kurz gesprochen, dass wir jetzt auch mal in diesem Rahmen sprechen. Und das freut mich total. Und so Dinge wie Fahrrad in den 3. Stock tragen kenne ich. Bei uns ist
4. Stock.
4. Stock. Bei uns ist es dann der 2., aber Altbau. Also das kenne ich auch jeden Tag. Zu jeder Tages- und Nachtzeit wird es hochgetragen und steht dann hier bei uns auch nicht im Arbeitszimmer, weil wir leider keins haben, aber im Flur. Und ja, ich liebe mein Fahrrad auch heiß und innig und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Aber den Weg nach Leipzig, den hast du ja nicht mit dem Fahrrad angetreten, oder?
Du meinst den allerersten Weg nach Leipzig? Nee, den habe ich tatsächlich mit einem kleinen Umzugswagen angetreten und meinen 2 Kindern, die damals 4 und gerade 1 Jahr alt waren.
Ah, krass. Ja, das ist total spannend. Du kommst ja gar nicht irgendwie so aus, ich sag jetzt einfach mal ketzerisch, aus dem Osten, so wie ich auch nicht aus dem Osten komme, sondern du bist aus tief im Westen.
Ja, ich bin ein Gölsche Mädchen. Ich komme aus dem Rheinland, aus der Nähe von Göl, aus der Eifel.
Aus der Eifel.
Genau gesagt, ja.
Aus der wunderschönen Eifel. Und du hast es gerade schon gesagt, in der Eifel aufgewachsen, groß geworden und dann aber schon relativ zeitig aufgebrochen in die Welt. Also so das Thema, wofür ich dich jetzt kennengelernt habe, ist ja so schon auch so Abenteuer, Wandern, Radfahren, aber wandern auch. Aber dieses Abenteuer, das begann ja eigentlich ganz anders, ne? Also du hast ja schon relativ früh angefangen, andere Arten von Abenteuern zu bestehen, mit den Kindern, mit dem Start überhaupt bei dir ins, ja, ich will es nicht sagen, ins Leben, aber du hast ja schon auch relativ viele Dinge direkt relativ früh schon gemacht, ne?
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil mir wird das tatsächlich jetzt erst so richtig bewusst. Also wir können ja mal sagen, meine Kinder, die sind jetzt schon lange erwachsen, ne? Die sind 25 und 22. Also ich wohne hier seit über 20 Jahren. Und damals war das wirklich so ein Aufbruch in ein neues Leben, dass ich mit den beiden ganz allein, in, ich glaube, es sind so 650 Kilometer von meiner Heimat weg, Leipzig, und ich kannte hier niemanden. Und das waren auch noch so Zeiten, wo hier in der Stadt, glaube ich, 30% aller Häuser leer standen und unsaniert waren. Und dass das auch schon ein Abenteuer ist und dass es auch schon ein total mutiger Schritt ist, zu sagen, ich ziehe allein mit zwei Kleinkindern weit weg, wohin, wo ich niemanden kenne, das wird mir jetzt erst im Nachhinein so richtig bewusst. Für mich war das damals vor allen Dingen ein Schritt in ein selbstbestimmteres Leben, weil ich habe in der Eifel in einem sehr kleinen Dorf gewohnt. Und da hast du kaum Möglichkeiten, dich beruflich weiterzuentwickeln, wenn du schon Mutter bist. Und da war Leipzig für mich eher so ein Paradies. Es gab eben wahnsinnig billige Wohnungen. Das ist jetzt leider nicht mehr so, aber damals war das so. Man hat die Wohnung regelrecht hinterhergeschmissen bekommen. Also du hast 3 Monate mietfrei bekommen, wenn du überhaupt einen Mietvertrag unterzeichnet hast, weil die so froh waren, dass sie jemand gefunden haben. Es gab Kita-Plätze noch und nöcher und eben, was ich aus meiner Heimat auch nicht kannte, eben Kinderbetreuung bis 16 Uhr. Und das, also da in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, gab es einen Kindergarten, der hatte von 9 bis 12 auf. In der Zeit kannst du weder eine Ausbildung machen noch arbeiten gehen. Und für mich war das so ein, wirklich so ein Befreiungsschlag. Hier hat das die Leute auch nicht so interessiert, dass ich so früh Kinder bekommen habe oder alleinerziehend bin, während das in meiner Heimat schon eher zu Gerede geführt hat. Aber dass das auch schon sehr unkonventionelle, sehr mutige Schritte waren, das checke ich tatsächlich jetzt erst auf meine alten Tage.
Ja, das ist irgendwie total spannend, weil ich auch so viele Sachen, also als ich dann jetzt nach Dresden gezogen bin, auch da ein paar Parallelen, auch so Dinge festgestellt habe, auch so im Austausch mit meiner Freundin, die hier auch aufgewachsen und groß geworden ist, mitbekomme. Also zum Beispiel so Kinderbetreuung bis 16 Uhr, also das gab es bei uns auch nicht. Also wir sind in die Schule gegangen, da war um 12 oder um 1 Schluss, dann sind wir nach Hause gegangen und dann hatten wir ja Zeit zum Fußballspielen, naja, Hausaufgaben machen eher nicht so, aber es war jetzt eigentlich, aber meine Mutter war auch berufstätig, aber halt dann vielleicht anders, aber es war jetzt nicht so, dass bei uns war es eher so die Ausnahme, dass jemand nachmittags noch so Betreuung, also für die Schule, ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie angeboten worden ist tatsächlich. So, und das wird mir jetzt auch erstmal so bewusst, dass wir da, oder dass ich da auch ganz anders aufgewachsen bin, als das, was hier drüben so Themen waren, ne? Und dass es hier auch ganz normal war, dass man früh Kinder bekommen hat und dass das auch irgendwie akzeptiert war, dass die Mütter dann einfach arbeiten gegangen sind und so. Mhm. Das fand ich schon krass. So, aber das musste ich auch erst so reflektieren oder als ich hier mich mit Leuten ausgetauscht habe. Und na klar ist das ein Riesenabenteuer, was du gesagt hast, dass man dann mit, ich glaube, du warst dann so, nach dem Abitur hast du das gemacht, ne? 2003 oder so bist du nach Leipzig gezogen, mit knapp über 20 dann oder ja.
Genau, Anfang ich hab mein erstes Kind bekommen, als ich selber noch zur Schule gegangen bin. Ich bin in der 11. Klasse schwanger geworden. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich bin erst sehr spät eingeschult worden, weil ich schon immer eine Schlafmütze war und morgens nicht gut aus dem Bett kam. Dann habe ich eine Ehrenrunde gedreht in der 9. Klasse. Da habe ich mich mal mehr für andere Sachen als für die Schule interessiert. Und dann waren es damals 13 Schuljahre. Ja, also ich bin in der 11. Klasse schwanger geworden. Ich habe mich dann entschieden, das Kind zu bekommen und weiter zur Schule zu gehen. Und Anfang der 12. Klasse wurde mein Sohn geboren. Also dann hatte ich noch anderthalb Jahre Schule vor mir. Und dann bestand mein Alltag tatsächlich aus nachts eben, es war, mein Sohn hat auch die ersten 3 Monate nur geschrien, der hatte ganz schlimme Koliken, es war so ein sogenanntes Schreibaby und er hat auch danach sehr unruhig geschlafen, also meine Nächte waren sehr unruhig, dann morgens den Kleinen zur Tagesmutter bringen, dann Schule und nachmittags wieder zurück. Heute weiß ich nicht mehr, wie ich das geschafft habe, aber damals ging es, die Schule hat mich unterstützt, also die waren schon für mich da, ich hatte einen extra Raum, indem ich stillen konnte oder später abpumpen konnte. Ich durfte dann die Milch bei den Sekretärinnen im Kühlschrank unterstellen, neben den ganzen Piccolo-Flaschen, die die da stehen hatten. Und musste so Fächer wie Sport oder Musik oder so, davon war ich befreit. Also, dass ich dann auch ein bisschen mehr Zeit für mein Kind hatte. Ja, und als er dann anderthalb war, habe ich Abitur, hatte ich mein Abitur in der Tasche und dann habe ich kurz danach mein zweites Kind bekommen. Und genau, bin dann mit Anfang 20 als alleinerziehende Mutter mit den beiden nach Leipzig gezogen. Ja.
Ja, krass.
Ja,
Also,
finde ich im Nachhinein auch krass. Würde ich, glaube ich, nicht nochmal schaffen.
ja, Chapeau. Also, da muss ich wirklich sagen, okay, da hatte ich noch andere Flausen im Kopf mit Anfang 20 und da war von Abenteuer auch noch nicht so viel in Sichtweite. Obwohl, das stimmt nicht. Also, mit 16 bin ich auch schon mal eine lange Radtour gemacht, aber da hatte ich noch keine kleine Familie um mich herum, die ich versorgen musste und hab mir noch nicht überlegt, ich ziehe jetzt mal einfach 650 Kilometer weit weg. Finde ich schon echt krass. Und wenn man jetzt, du schreibst ja Bücher, bist Autorin geworden, dann, das kann man ja vielleicht auch sagen oder vorwegnehmen. Und jetzt liegt hier so ein schönes Buch von dir vor mir, wo es über Abenteuer geht und so weiter. Also ich finde, die Abenteuer, die du jetzt erlebst, da sprechen wir gleich dann drüber, das ist natürlich alles ein Abenteuer, aber das, was du damals erlebt hast, ist sicherlich das viel größere Abenteuer, so aus meiner Sicht.
Auf jeden Fall. Und ich habe immer gedacht, dass ich ein sehr ängstlicher, furchtsamer Mensch bin. Und wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückgucke, dann denke ich mir so, nee, das stimmt ja gar nicht, weil sich sowas zu trauen, ne, zu sagen, hey, ich nehme jetzt hier meine zwei wirklich Kleinkinder, der eine war ja noch ein Baby fast, und ziehe in eine andere Stadt und fange da komplett neu an, das ist super mutig. Und wir reden wahrscheinlich nachher auch über Ängste, weil das ist so ein bisschen mein Thema, aber so langsam fange ich an, das so ein bisschen zu revidieren, die Sicht auf mich selber.
Ja, das ist total interessant und eine der Parallelen, die ich zum Beispiel bei dir in deinem Vortrag rund um Club Droschbar mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass du ja auch ja, wie sagt man, familiäre Wurzeln in Osteuropa hast, so, ne? Wo ich mich sofort wiedergefunden habe, weil es mir genauso ergeht, dass ich familiäre Wurzeln in Polen habe, ist ja über meinen Namen auch durchaus nachzuvollziehen. Und bei mir war es so, als ich damals meine Tour gegangen bin und mein Buch auch dann geschrieben habe, da musste ich mich ja auch mit relativ vielen Sachen auseinandersetzen und auch so persönlicher Natur oder auch familiärer Natur. Und damals ist mir auch aufgefallen, klar, dass es mutig war, so eine Tour zu gehen und so ein Abenteuer zu bestehen, wie eine lange Wanderung, den Job zu kündigen und so weiter. Aber das ist bei mir in der Familie durchaus Phasen gab, wo Leute sehr viel mutiger waren als ich. Die mussten nämlich ganz andere Dinge bestehen. Und das finde ich total spannend. Die sind nämlich zum Beispiel, ja, kann ich ruhig erzählen, meine Großeltern sind nach Israel ausgewandert, als es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht anders ging. Die haben dort einige Jahre verbracht. Meine Oma kam aus dem Erzgebirge und hat sich auf einmal in Israel wiedergefunden, was ich total bizarr finde. Was für ein Abenteuer! Und da gab es nicht irgendwie, dass man sich irgendwelche Insta-Feeds zum Thema schönsten Chai Latte in Haifa oder so angucken konnte, sondern da ist man auf so einen LKW gestiegen, nach Marseille gefahren, hat da eine militärische Grundausbildung machen müssen als Frau nach dem Zweiten Weltkrieg und ist dann auf so einen Fischkutter gestiegen und hat dann in Israel ja sich wiedergefunden mit ein paar Orangenkisten und hat dort eine Familie gegründet. Also Dinge, die absurd krass sind im Verhältnis zu dem, was ich dann irgendwann gemacht habe.
Ja, absolut. Und genau, bei mir ist ja die Familiengeschichte ein bisschen ähnlich wie bei dir. Also meine Großeltern väterlicherseits kommen auch aus Polen eigentlich. Die haben vor dem Zweiten Weltkrieg in Städtchen oder Orten mit überwiegend jüdischem Bevölkerungsanteil gelebt. Ich habe das mal nachgeschaut. Also das waren in den beiden Orten, wo die herkommen, zwischen 75 und 85% jüdische Bevölkerung. Und dann haben die eben den Holocaust überlebt, teilweise weil sie sich in den Wäldern verstecken konnten, teilweise in Konzentrationslagern und haben eben diesen weiten Weg ja dann auch auf sich genommen, ne? Die hatten dann nur noch das, was sie am Leib hatten Und sonst hatten die alles verloren. Also auch das ist so eine krasse Vorstellung für mich, irgendwie, dass man wirklich alles verliert, dass man kein Zuhause mehr hat, nichts von seinem Besitztum, nicht mal ein einziges Foto aus seiner Vergangenheit. Und dann sind die eben diesen weiten, weiten Weg von Polen bis Italien zu Fuß durch Europa gelaufen, weil die auch nicht wussten, wo sie hin sollen nach dem Krieg. Und dann eben auch mit dem Schiff rüber nach damals noch Palästina. Die wurden dann abgefangen und in Zypern nochmal interniert. Mein Vater war da schon geboren, der war ein kleines Baby. Und 48 konnten die dann einreisen. Und das ist so krass, ein Leben zu beginnen mit wirklich gar nichts in den Händen, in einem fremden Land, wo du die Sprache nicht sprichst, wo alles anders ist und alles neu ist und direkt schon noch ein kleines Kind dabei haben. Es kamen dann noch schnell zwei weitere Kinder dazu. Also das ist, ja, und damit beschäftige ich mich halt auch immer, wenn ich unterwegs bin, mit der Geschichte meiner Vorfahren und wie sich das auch auf mich selber bis heute auswirkt.
Ja, das hat bei mir auch erst, also es war natürlich immer präsent bei mir, diese Familiengeschichte, ganz, also wenn man die KZ-Nummer von seinem Opa jedes Mal sieht, wenn man ihn trifft, das ist ja immer präsent gewesen und
Also war
als,
dein Opa in Auschwitz?
ja,
Ja.
und der ist dann befreit worden, auch in Flossenbürg, und wir haben da auch ganz viel von der Familie verloren.
Vielleicht können wir das kurz dazu sagen. Viele denken, in jedem KZ hat man so eine Nummer bekommen. Aber da tatsächlich war das maßgeblich in Auschwitz. Also mein Opa hatte keine Nummer auf dem Arm, meine Oma auch nicht, weil die in anderen kleineren Lagern waren, wo die nicht tätowiert wurde. Ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Ja.
Ja, das kann sein. Naja, und da war es halt schon immer präsent, so, ne? Dass, und mein Vater ja auch nicht in Deutschland geboren ist, sondern dementsprechend auch in Israel. Und das war schon immer präsent bei uns so, und ich habe das nicht als normal hingenommen, sondern das war schon eine ziemlich außergewöhnliche Familiengeschichte. Aber man gewöhnt sich so ein bisschen dran. So. Also es ist ja immer da und es ist präsent und so, dass es so krass besonders ist, fand ich jetzt dann als Kind nicht. Ich habe das erst dann wieder so reflektiert, als ich das Buch auch geschrieben habe, was das überhaupt bedeutet, diese ganzen Dinge, die dort vonstatten gegangen sind und was da passiert ist. Und wir verabreden uns ja auch heute. Kann ich schon sagen, früh am Tag, weil ich gleich noch einen kleinen Termin habe in Dresden in der Stadt, nämlich um ja präsent zu sein und zu sagen, ich habe was dagegen, was gerade so in Deutschland passiert, weil ich möchte nicht diesen Weg gehen, den meine Großeltern oder meine Familie damals antreten musste. Das war nämlich nicht der, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wie man das sagen soll, vernünftig. Ist einfach auf Deutsch gesagt scheiße, was damals passiert ist, und das möchte ich nicht wieder erleben am eigenen Leibe. Deswegen geht es gleich noch mal kurz in die Stadt zur Demo gegen rechts. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, dass diese Familiengeschichte erst dann wieder so richtig präsent geworden ist, als ich mir eingebildet habe, ich müsste Abenteuer angehen. So, und als ich dann irgendwann gecheckt habe, einfach diese ja auch diese ja, Ängste ist ein Thema, was du auch für dich hast, in deinen Büchern, in Relation setzen konnte zu den Dingen, die meine Familie so erlebt hat. So.
Ja, bei mir, was bei mir ein bisschen anders war als bei dir, ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen. Also ich wusste, dass mein Vater Israeli ist und eben jüdisch, aber sonst wusste ich nicht viel über den. Ich habe den erst kennengelernt, als ich selber schon Mutter war. Für mich war auf eine Art die Geschichte immer präsent. Und es hat mich in dem kleinen katholischen Dorf, war das sowas, was so auf einer Seite exponiert wurde, so, oh, schau mal, die Rebecca, die hat einen jüdischen Vater. Und da waren auch sehr viele, also ich bin trotzdem von klein auf mit antisemitischen Stereotypen und auch unangenehmen Zuschreibungen oder ja, wirklich auch, also Gewalt würde ich jetzt nicht sagen, aber verbalen Attacken groß geworden. Und gleichzeitig war das ja ein Teil, den ich selber nicht kannte. Also das war für mich nochmal speziell ein bisschen anders. Es hatte dadurch keine Normalität. Es war etwas, was ich wusste, wo ich aber auch, ich hatte auch nie Ansprechpartner dafür. Also es gab, außer mir, kannte ich niemanden, der irgendwie Verbindung zu Israel oder zum Judentum hat. Und dadurch habe ich mich da, was das angeht, immer sehr verloren gefühlt, wobei es eben gleichzeitig sehr exponiert wurde. Das war so eine Mischung aus, das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie ich mich da verorten soll, weil ich selber keine Ahnung davon habe, aber irgendwie gehöre ich auch hier nicht richtig dazu, ne? Also ich hatte immer das Gefühl, das haben ja viele oder fast alle Menschen, die ein Elternteil, migrantisches Elternteil haben, dass man sich nirgendwo so richtig dazugehörig fühlt. Und wie viel Einfluss das auf ein Leben haben kann, auch wenn du selber nicht mit diesem Elternteil und diesem Familienzweig groß wirst, das ist mir tatsächlich auch erst so richtig bewusst geworden, als ich angefangen habe, diese Touren zu machen. Also wo ich mich dann irgendwie noch mal mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, gut, du hast deinen Vater zwar erst sehr spät kennengelernt, du hast erst sehr spät die genauen Details über das Überleben deiner Großeltern erfahren, aber das wirkt sich bis heute auch auf dein Leben aus. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, ne, dahin zu gucken, was ist jetzt wirklich hier von meiner Persönlichkeit irgendwie mitgebracht und was ist irgendwie durch die Familienhistorie eingeprägt.
Ja, hundertprozentig. Wobei ich sagen muss, also mein Opa war mal jüdischen Glaubens, der Rest der Familie nicht. So, aber es war immer natürlich dadurch auch präsent. So auch diese krasse familiäre Hintergrund. Und für mich, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie damit, na klar, ja, was heißt, nee, ich musste damit jetzt nicht irgendwie was ertragen oder man hat mich da nicht irgendwie mit Stereotypen konfrontiert oder so, aber es war früher natürlich eine ganz andere Zeit, also wo ich groß geworden bin, also wir sind ja ähnlich alt, ist es ja schon so, dass einfach andere Sachen im Sprachgebrauch anders benutzt worden sind und unreflektierter vielleicht benutzt worden sind und das kenne ich durchaus auch, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so mit krassem Antisemitismus oder sowas konfrontiert worden bin, aber das nur kurz so auch da zur Einordnung. Mein Opa war Jude, der Rest der Familie nicht, aber es war natürlich immer präsent so. Und von daher, ja, spannend auch auf das, also wie gesagt, wie man dann hinterher dann selber über Abenteuer oder Dinge, ja, denen entgegentritt, die man dann so hat, wo man sich vielleicht fürchtet oder wo man einfach sagt, okay, was macht das mit einem? Und die Wurzeln dessen sind dann vielleicht viel, viel früher, dass man da einfach auch mal die Brücke schlägt in die Vergangenheit, weil ich glaube, ja, Prägung ist ein Riesenstichwort
Absolut.
in diesem Zusammenhang. Aber vielleicht spulen wir noch mal kurz zurück, weil über das, was wir jetzt gerade eben gesprochen haben, da, das ist ja entstanden, nachdem wir so Touren und Abenteuer quasi gemacht haben oder das ist uns ja erst hinterher bewusst geworden. Bei dir ist das Reisen ja schon immer, glaube ich, ein Thema gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du warst schon immer mal unterwegs, ne?
Also ich habe eine sehr große Reiselust schon immer gehabt. Also ich bin auch schon immer viel alleine gereist. Ich komme aus einer sehr großen Familie, die weit über die ganze Welt verstreut lebt. Also meine Mutter, die hat 8 Geschwister. Und von diesen 8 Geschwistern ist die Hälfte ausgewandert nach Kanada, nach Neuseeland, nach Sizilien. Und so bin ich als kleines Kind schon immer dadurch, dass wir Verwandtschaft überall hatten. Haben wir die immer besucht. Also Reisen war etwas, was ich schon immer kannte, von klein auf. Auch etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Und auch zu wissen, dass du einen Elternteil hast, was nochmal aus einem anderen Land kommt, das hat in mir schon immer so eine Neugierde auch geweckt auf andere Länder, andere Menschen und andere Kulturen. Ja, würde ich schon sagen.
Und irgendwann war ja das Reisen dann nicht mehr genug, ne? Irgendwann wolltest du dann ja, eine andere Dimension für dich vielleicht entdecken und bist aufgebrochen zu wandern. Was ja vom Reisen sich durchaus, also vom klassischen Reisen sich schon mal sehr unterscheidet. Du hast in Leipzig studiert, du hast eine Ausbildung, glaube ich, angefangen und hast einen Café betrieben, richtig?
Ja, nee. Tatsächlich bin ich damals nach Leipzig gezogen, um hier zu studieren. Also ich wollte immer schon Schriftstellerin werden. Es war wirklich mein Lebenstraum, seit ich denken kann. Und man konnte das damals in Leipzig, nur in Leipzig studieren, am Deutschen Literaturinstitut.
Okay.
Und deswegen bin ich hier hingezogen. Und weil ich eben 2 kleine Kinder hatte, dachte ich, ich ziehe da erstmal hin, suche irgendwie eine Wohnung, suche Kitaplätze für die. Und wenn wir uns einigermaßen eingelebt haben, dann bewerbe ich mich da. Und das habe ich gemacht und ich kam auch in die Auswahlrunde, aber ich habe den Platz nicht bekommen. Ich habe das 2-mal versucht. Ich habe beide Male bin ich immer in die Auswahlrunde gekommen, habe nie den Platz bekommen. Und ich habe auch keine Aus-, also ich habe dann mal aus Verzweiflung 3 Wochen was anderes studiert. Das hat mir aber gar keinen Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich kein, also das Abitur, was ich damals mit meinem kleinen Sohn abgelegt habe, ist der höchste Abschluss, den ich habe. Ich habe keine Ausbildung und kein Studium. Ich bin dann zufällig über einen Literaturwettbewerb trotzdem da gelandet, wo ich hin wollte. Das nennt sich Open Mic. Das findet einmal im Jahr statt. Ich glaube, 2005 war ich da eingeladen mit einem Ausschnitt aus meinem Roman, an dem ich ganz für mich alleine gearbeitet habe. Und ich habe zwar den Wettbewerb nicht gewonnen, aber ich hatte danach total viele Angebote von Verlagen und bin so an meinen ersten Buchvertrag gekommen. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass vom Schreiben allein eine Kleinfamilie zu ernähren, also ich habe meine Kinder mehr oder weniger komplett auch finanziell durchgefüttert, das war nicht möglich. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen, um das Schreiben nicht aufzugeben, aber um irgendwie noch eine zweite Einnahmequelle zu haben. Und dann habe ich ein Café eröffnet in Leipzig, das Zierlich Manierlich. Das hatte immer nur vom 1. April bis zum 31. Oktober geöffnet. Das ist so ein kleiner Zirkuswagen, den ich ausgebaut habe, zu einer Art Imbissbude, jetzt mal blöd gesagt, aber super qualitativ hochwertig. Und das habe ich immer von April bis Oktober gemacht und im Winter habe ich mich dem Schreiben gewidmet. Und so habe ich 10 Jahre lang, hatte ich so diese zwei Standbeine. Und als ich das Zierlich Manierlich eröffnet habe, das war 2009, da habe ich auch schon festgelegt, dass ich das 2019 wieder verkaufen werde, weil ich da 40 wurde. Und als ich 40 wurde, war mein jüngster Sohn volljährig. Und dann bin ich gar nicht über die Abenteuerlust oder über die neue Dimension ans Wandern gekommen, sondern das war eine totale Jux-Idee, dass ich wirklich, ich habe 2016 im Elbsandsteingebirge, da bin ich immer mal mit meinen Kindern für ein Wochenende hin. Und da hing dieses Schild. Hier führt der internationale Bergwanderweg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest vorbei. Und das hat mich so beeindruckt. Ich wusste das nicht, dass es diesen Weg gibt. Ich wusste, dass es so Weitwanderwege gibt. Aber dass es auch in Deutschland einen direkt vor unserer Tür gibt, das wusste ich wirklich nicht. Und irgendwie habe ich dann in der Sekunde gesagt, boah, cool, das mache ich, wenn ich 2019, wenn das Café verkauft ist und meine Jungs flügge werden, dann mache ich so eine Wanderung. Aber ich hatte keine Ahnung vom Wandern. Ich hatte erst recht keine Ahnung vom Fernwandern. Und das war eigentlich auch nicht irgendwas, was mir jetzt irgendwie liegt oder Spaß macht. Aber ich fand die Vorstellung total faszinierend, ein paar Wochen oder sogar Monate lang auf das Existenzielle minimiert zu sein. Also wirklich nur für sich selber da zu sein, sich nur um seine eigenen Bedürfnisse kümmern, sprich Essen. Also wie weit laufe ich heute? Was esse ich? Wo schlafe ich? Was ziehe ich an? Und mal keine anderen Aufgaben und Verpflichtungen zu haben. Das hat mich fasziniert. Aber ich muss sagen, ich bin dadurch auch sehr
Ja.
blauäugig
Ja, manche würden sagen blauäugig, manche würden sagen naiv, manche würden sagen unvoreingenommen, all die Dinge. Aber das ist ja manchmal gar nicht schlecht, wenn man so an Dinge vielleicht herangeht, ohne zu wissen, was einen erwartet.
Voll. Also ich habe dann natürlich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Dann habe ich so Blogs gelesen von, meistens waren das Leute, die den Pacific Crest Trail gelaufen sind. Und da muss ich sagen, das war auf, hat auf mich eher einschüchternd gewirkt. Also diese, auch gerade diese Ultraleicht-Wanderszene und so, ne? Da, als ich das durchgelesen habe und dachte, puh, wenn ich jetzt aber so losgehen muss, irgendwie mit nur einer halben Isomatte und einer abgesägten Zahnbürste und nur einem Tarp im Wald, dann. Das stehe ich nicht durch. Das ist nichts für mich. Das macht mir mehr Angst als Lust auf diese Erfahrung. Und dann habe ich so einen Kompromiss für mich gesucht, dass ich gedacht habe, okay, du nimmst so wenig mit wie möglich, aber so viel, dass du dich auf jeden Fall irgendwie einigermaßen wohlfühlst. Und ich muss dazu sagen, mir hat die Vorstellung, alleine wild zu zelten, wahnsinnige Angst gemacht. Also wirklich so viel. Ich hatte davor so viel Angst, dass ich schon Wochen vorher nicht schlafen konnte, weil ich mich so davor gegruselt habe, allein mit meinem Zelt irgendwo im Wald zu schlafen. Und da, deswegen war mir das auch wichtig, dass ich eben ein Zelt und kein Tarp habe und einen wirklich kuscheligen Schlafsack und eine gemütliche Isomatte, um mich einigermaßen okay dabei zu fühlen.
Ja, spannend. Geht mir bis heute so. Wenn ich irgendwo alleine mein Zelt aufschlage, ich würde wahrscheinlich nicht in einem Wald mein Zelt aufschlagen. Ich mag dunkle Nachtwald nicht. Ich würde nicht mehr zum Pullern mehr rausgehen. Ich bin da auch durchaus sehr schissig und muss auch sagen, dass mich damals, als ich meine Tour gemacht habe, auch einige Sachen abgeschreckt haben. Gerade dieses sehr dogmatische von manchen Leuten beim Fernwandern. Du musst das so machen und so, das fand ich schon immer ein bisschen schwierig und habe mir dann auch so meinen eigenen Weg gesucht und war sehr froh, dass ich dann 2, 3 größere Touren schon gemacht hatte, als ich die eigentlich lange Tour gemacht habe, um so meinen Weg schon mal vorher auszuprobieren, ob das so für mich funktioniert. Weil ja. Sachen von anderen nachzugehen oder Vorgaben von anderen zu erfüllen und die 1:1 auf mich zu übertragen, das hat eigentlich schon fast noch nie so richtig funktioniert für mich.
Ja, ich würde auch sagen, das war dann im Endeffekt die größte Lektion, die ich aus dieser Erfahrung mitgenommen habe. Also ich habe das ja dann gemacht. Ich bin dann diesen 2700 Kilometer Wanderweg gelaufen. Und am Anfang, als dann so andere EB-Wanderer auftauchten, die alles anders gemacht haben als ich, das hat mich nochmal total verunsichert. Aber im Endeffekt würde ich sagen, ist die Quintessenz, die ich für mich und mein Leben damit rausgenommen habe, die, dass man nämlich wirklich das auf seine eigene Art machen muss und in seinem eigenen Tempo und wirklich seinen eigenen Weg gehen muss. Und das nutzt überhaupt nichts, sich mit anderen zu vergleichen oder sich an anderen zu orientieren, weil jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Ängste oder sowas. Und da darf man einfach nur zu 100% auf sich selbst hören und vertrauen und muss da wirklich komplett drauf pfeifen, wie andere das machen. Und bei mir ging das ja so weit, dass, ich weiß nicht, da geistert irgendwie immer durch diese Wanderblocks diese Zahl von den 30 Kilometern, die man täglich schaffen muss. Das hat mich am Anfang unglaublich unter Druck gesetzt, weil ich am Anfang habe ich noch gedacht, okay, es kommt mit der Zeit wirst du schneller oder schaffst mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, 30 Kilometer ist einfach zu viel für mich. Ich bin immer so zwischen, 25 war, glaube ich, so ein guter Schnitt. Ich habe auch mal 27 oder so gemacht. Aber so über die 30 Kilometer schaffen, das war für mich nicht unmöglich, aber es war einfach zu anstrengend und zu stressig. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, muss sie ja auch nicht. Ja, wenn andere das machen und schaffen, ist ja gut. Hm. Aber für dich ist das zu viel. Und sich dann auch eben mit so komischen Leistungsvorgaben nicht mehr zu stressen, das fand ich extrem befreiend.
Ich glaube, dieses Schaffen von Kilometern ergibt sich einfach bei den langen Trails oder bei den langen Touren aus der Zeit, die man hat für die Tour. Also wenn du halt irgendwie eine Zeit von Mai bis Oktober hast für 4.500 Kilometer, ergibt sich halt eine Zahl pro Tag, die du schaffen musst, um diese Tour an einem Stück zu gehen. Und so ist es bei Norwegen der Länge nach auch. Da hast du vielleicht von Mitte Mai bis Mitte Oktober Zeit und daraus ergibt sich dann die Anzahl der Wandertage und die Tagesdistanzen. Mhm. Wenn du jetzt total frei bist, was die Länge der Tour angeht, also sprich nicht so abhängig bist von Jahreszeiten oder so, dann ist es, glaube ich, wie du schon sagst, auch überhaupt nicht wichtig. Aber diesen Schritt erstmal zu realisieren und auch, du sagst es natürlich jetzt auch mit 1, 2 Touren im Gepäck, dass man seinen Weg findet, aber dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu haben und über den Dingen zu stehen, gerade heutzutage so mit diesem Listen vergleichen mit Social Media und so, das ist jetzt nicht so einfach.
Ja, also wie gesagt, mich hat es in der Vorbereitungsphase gestresst, als ich mir so diese Blogs durchgelesen habe und dann dachte, boah, ich wurde dann immer unruhiger und immer ängstlicher und dachte, uiuiui, ich habe dann auch angefangen, was viele so Excel-Tabelle, alles wiegen und so. Und dann gab es aber diesen einen Moment, wo ich dann für mich das ganze Konzept ultra leicht überworfen habe. Und zwar war einer der Tipps, schneide die Etiketten aus deinen Kleidern, die du mitnimmst, raus. Dann hast du nochmal eine Gewichtsersparnis. Und ich habe das wirklich gemacht. Und dann habe ich die Etiketten gewogen auf meiner digitalen Küchenwaage. Und das war eine Ersparnis von 11 Gramm. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wisst ihr was, mir ist das jetzt echt zu blöd, ich lasse das jetzt. Ich nehme jetzt alles mit, von dem ich denke, dass ich es brauche was mir gut tut. Und dann werde ich schon unterwegs merken, was zu viel ist und was ich nicht brauche. Und tatsächlich gab es nichts, was ich nicht gebraucht habe. Also ich habe nichts unterwegs aussortiert und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mir was gefehlt hat. Also im Endeffekt war es genau richtig für meine Bedürfnisse.
Ja, aber das ist doch super. Das ist ja genau darum, worum es geht. So, dass man für sich und für seine Bedürfnisse einen Weg findet und damit auch zurechtkommt. Also kann ich nur unterschreiben. Ich kenne auch dieses Etiketten rausschneiden. 5 Etiketten ist ein Schokoriegel und sowas. Alles kenne ich auch. Kann man alles machen, ist aber auch überhaupt nicht mein Thema. Und ich habe genauso viele entgegengesetzte Beispiele gesehen, wo irgendwelche 80-Jährigen in Norwegen mich mit einem 30-Kilo-Rucksack überholt haben, die jeden Tag 40 Kilometer gegangen sind. Ne? Also es hängt alles so ein bisschen davon ab, wie man so drauf ist, was man kann und was man auch bereit ist, umzusetzen oder was nicht. Und gerade beim Thema Bedürfnissen ist das, also es gibt so viele Bedürfnisse, die vielleicht auch unterwegs erst einem bewusst werden, dass man sie hat. dass das bestes Beispiel ist ja das Zelt im Wald beim Wildzelten und so weiter, dass einem, ja, dass da jeder seinen Weg finden sollte, hoffentlich, um damit gut zurechtzukommen. Aber du bist dann ja tatsächlich aufgebrochen von Eisenach nach Budapest und da steht ja auch so eine Zahl im Raum von, ich glaube, 2700 Kilometern oder so, ne?
Genau.
War das für dich greifbar?
Nee, am Anfang gar nicht. Also ich fand das, ich konnte mir das nicht vorstellen. Also mich hat die Dimension dieses Weges total erschlagen. Ich habe jetzt vorher nicht groß gewandert. Also ich war mal ein Wochenende im Elbsandsteingebirge mit meinen Kindern, sowas schon, ja. Aber ich hatte noch nie eine Mehrtageswanderung gemacht. Ich habe irgendwie einmal gebooft im Elbi. Also das ist dieses Schlafen in diesen Sandsteinhöhlen oder Überhängen. Aber ich war jetzt noch nie irgendwie, habe noch nie so eine Mehrtageswanderung oder so gemacht. Und dann fand ich das, das war für mich schon eine krasse Vorstellung, so dieses, du gehst jetzt los, du wirst jetzt dann im Zelt schlafen, du musst dich jetzt irgendwie mit dem Kocher verpflegen, es war für mich alles neu. Ich hatte vorher eine ganz kurze Probewanderung gemacht, um mal so Equipment zu testen. Da hatte ich dann aber das komplett falsche Schuhwerk. Also ich bin da gar nicht weit gekommen, weil die Schuhe vorne so gedrückt haben, dass ich 6 Zehennägel verloren habe von 2 Tagen Wandern. Und dann wusste ich schon mal, okay, falsches Schuhwerk ist das Gefährlichste unterwegs. Mehr Vorbereitung habe ich im Grunde nicht gemacht. Und der Tag des Starts, also an dieser Wartburg in Eisenach geht der Trail los und dann stehst du da unter der Zugbrücke vor diesem Schild, vor der Tafel, wo der ganze Weg nochmal gezeigt wird. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich konnte mir das wirklich nicht vorstellen, dass ich 2700 Kilometer weit laufe durch 5 Länder. Das war eine unfassbare Dimension. Ich habe dann gedacht, ich mache es in kleinen Schrittchen. So ein bisschen wie Beppo, der Straßenkehrer bei Momo, der ja immer nur auf den nächsten Schritt schaut, habe ich gedacht, okay, kleinen Anfang, erster Tag. Und so mit der Zeit habe ich dann gedacht, okay, wenn ich es bis Tschechien schaffe, ne, dann traue ich mir auch den Rest zu. Und bis Tschechien waren es, glaube ich, 730 Kilometer oder so. Also die ersten 730 Kilometer ungefähr führen durch Deutschland. Und das war sowas, wo ich dachte, okay, wenn du es schaffst, 730 Kilometer zu laufen, dann schaffst du vielleicht auch noch die 2000, die dann noch fehlen. aber am Anfang fand ich, konnte ich mir nicht mal vorstellen, 100 Kilometer zu schaffen. Also das war für mich schon unvorstellbar, 100 Kilometer zu schaffen und nachts zu zelten und sich selbst zu verpflegen. Und zwar gab ja auch irgendwie alle möglichen Wetter. Ja, ich hatte von Schnee bis nachher am Ende in Ungarn absolute Hitze, alles dabei. Und sich auch der Natur so auszusetzen, vollumfänglich, auch das konnte ich mir am Anfang nicht vorstellen. Also das war für mich schon was, was mich extrem eingeschüchtert hat, aber eben auch von Anfang an extrem fasziniert hat.
Hatte ich das auch motiviert, weil ich kenne das noch so ein bisschen vor der ersten großen Tour. Ich hatte manchmal dann so Angst vor der eigenen Courage. Also man kündigt seinen Job, man hat irgendwie keine Wohnung mehr. Also es gibt ja dann irgendwann so einen Punkt, dann wird es schwierig, wieder zurückzukommen. Also dann wird es schwierig, nicht loszulaufen, meine ich.
Ja, bei mir war das in dem Fall irgendwie noch ein bisschen blöder. Ich hatte weder Netz noch doppelten Boden, weil ich, ich habe mein Café verkauft, wie geplant. Meine Kinder, die wurden dann auch flügge und kamen wunderbar langsam ohne mich zurecht. Das lief alles gut. Und dann gab es ja bei mir noch ich hatte einen langjährigen Lebenspartner in der Zeit. Wir haben auch zusammen gewohnt. Und kurz vor der Wanderung, also ich wäre die Wanderung so oder so allein gegangen. Ne? Das war meine Idee und mein Projekt. Er hätte mich vielleicht mal am Wochenende begleitet. Aber ich wollte den Trail alleine laufen. Und dann kam es relativ überraschend zu einer sehr unschönen Trennung. Und ich habe im Zuge dieser Trennung sogar meine Wohnung verloren. Also ich war dann wirklich wohnungslos. Ich hatte gerade noch die Zeit, vor der Wanderung irgendwie meinen ganzen Hausstand aufzulösen und konnte zum Glück bei einem Nachbarn in einem Raum alles unterstellen, was ich behalten habe. Und dadurch hatte ich gar nicht dieses Gefühl von, wenn es jetzt schief geht, kann ich wieder nach Hause, weil ich hatte kein Zuhause mehr. Natürlich wäre ich irgendwie irgendwo untergekommen im Freundeskreis, aber das war nochmal eine extra Belastung. Und ich hatte tatsächlich am Anfang, als ich noch meine Wohnung hatte und die Beziehung noch hatte, habe ich immer gedacht, naja, wenn es nicht klappt, ist ja nicht schlimm. Dann steigst du in den Zug. Ist ja, die ersten 700 Kilometer sind in Deutschland. Wenn es nicht klappt, kannst du in den Zug steigen und wieder nach Hause fahren. Und das war jetzt nicht mehr so. Das hat mir schon nochmal ein bisschen mehr Angst und Respekt gemacht. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was geändert hätte, weil wenn man dann so Schritt für Schritt reinkommt in dieses Wandererlebnis und merkt, okay, es funktioniert, ich komme vorwärts, auch mit Hürden, ne? Furchtbare Blasen gelaufen oder mal eine Woche nur Regen oder auch mal Schnee. Aber du kommst irgendwie immer weiter. Irgendwann ist man dann ja auch so angefixt, dann will man es ja auch schaffen. Also irgendwann war für mich klar, ich will es jetzt nicht nur bis Tschechien schaffen, ich will den ganzen Weg schaffen. Und ich habe das aber tatsächlich vor jeder Tour immer wieder, wenn ich, also ich mache das, ich habe wieder eine Wohnung und ich vermiete die immer unter, wenn ich für mehrere Monate weg bin. Und jedes Mal habe ich wieder dieses Bauchkribbeln mit dem, ah, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Jetzt ist deine Wohnung dann untervermietet. Das heißt, du kannst dann auch nicht zurück, wenn irgendwas schief geht oder du es nicht schaffst. Ich glaube, das gehört einfach zur Voraufregung dazu, dass man irgendwie auch ein bisschen unsicher ist, ob es klappt oder nicht.
Ja, also eine Garantie gibt es ja für nichts und nirgend im Leben. Aber klar, wenn es dann so gar keinen Weg zurück gibt, in Anführungsstrichen, das ist schon schwierig. Was ich ganz interessant finde, ist, dass du ja, so ist es glaube ich auch im Buch beschrieben, schon den Plan hattest, dass dein damaliger Partner oder dann jetzt dich begleitet, stückweise auf der Tour oder mal dazukommt. Du hast es ja auch gerade gesagt. Ich habe schon öfters mal mitbekommen, dass gerade wenn es so Partnerschaften gibt und der eine macht so eine etwas anderes Leben auf Zeit wie eine lange Tour, dass das also wirklich extrem schwierig ist zu handeln. Also manchmal ist es einfach so, dass man dann in der Zeit, wo man weg ist, wie so eine Wanderung, einfach so eine ganz anderes, ganz anderen Horizont mitbekommt, eine ganz anderes ganz andere Erlebnisse hat und die schwer zu vermitteln sind hinterher nach so einer Tour. Sprich, du gehst wandern und hast dieses unglaubliche Freiheitsgefühl, hast da sehr viel investiert, hast vielleicht auch sehr viel emotional investiert, du hast vielleicht sehr viel Geld auch im Vorfeld dafür investiert und im Nachgang kommst du nach Hause und dann sagt dein Partner so oder deine Partnerin, ja, jetzt bin ich aber dran. So, du hast jetzt 2 Jahre von dieser Tour geredet, wir haben gespart, du hast unsere Ersparnisse benutzt und du kommst dann wieder und quatscht den anderen voll von diesen ganzen tollen Erlebnissen und der unendlichen Freiheit. Und das ist mitunter auch schwierig zu handeln hinterher.
Ja, das kann ich jetzt eben nicht teilen, die Erfahrung, weil bei mir ja die Beziehung dann davor zerbrochen ist. Ich kann aber, und das ist auch wieder was, was mir erst im Nachhinein so richtig bewusst wurde. Ich habe ja immer gedacht, dass ich ein extrem ängstlicher, unsicherer Mensch bin. Und jetzt mit viel Abstand, also mein Partner damals, der hat immer gesagt, boah, du gehst viel zu naiv an die Vorbereitung für die Tour, du müsstest das so und so und so und so und so machen. Also der hatte ein viel genaueres Konzept im Kopf, wie ich mich vorzubereiten hätte, sowohl körperlich als auch mental. Und ich habe mir den Schuh auch ein bisschen angezogen, ne? Ich habe dann auch gedacht, wahrscheinlich bin ich zu naiv und zu wenig trainiert oder irgendwie. Und es hat sehr lange gedauert bei mir, bis ich verstanden habe, eigentlich ist es irgendwie komisch, dass die Person, die gar nicht erst losläuft und für sich auch nicht solche Pläne macht, glaubt, der Person, die das macht, einreden zu müssen, dass sie es gar nicht schaffen kann. Also ich habe so ein bisschen mit sehr viel Abstand das Gefühl, der wollte mich eigentlich davon abbringen, dass ich
Ah,
das mache.
ja.
Und also das Erlebnis habe ich schon, dass eben, wenn nur eine Person so eine Idee hat, eventuell der Partner das nicht unbedingt unterstützt. Aber wie das jetzt gelaufen wäre, wenn wir noch zusammen gewesen wären, ich wäre losgelaufen und dann wiedergekommen,
Ja.
weiß ich nicht. Ne? Das, also
Ja.
das, die Erfahrung habe ich halt nicht gemacht.
Ja, das ist dann spekulativ und hätte Fahrradkette. Aber das ist natürlich auch ein Aspekt, den man in Betracht ziehen muss. Also gerade so eine Partnerschaft bei einer langen Tour, extrem spannendes Feld. Aber dann bist du halt losgelaufen und der Weg zurück war quasi ja schwieriger als gedacht. Also der Blick nach vorne und 2.700 Kilometern, das ist ja so ungefähr zweimal Leipzig, Eifel und zurück, wenn man das so rechnen möchte. Und du hast dann das erste Mal Leipzig, Eifel geschafft. So in Tschechien so ungefähr. Was war das dann für ein Gefühl?
Ah, das war richtig cool. Also da wusste ich dann, okay, du bist jetzt wirklich richtig drin. Jetzt, also ne, da hatte ich vor der körperlichen Herausforderung die Angst verloren. Also bei mir hat am Anfang diese Vorstellung, das körperlich zu schaffen, ganz schön zu schaffen gemacht. Vielleicht müssen wir dazu sagen, dass ich auch nicht gesund bin. Also ich habe eine Krankheit, eine Autoimmunkrankheit, die sich extrem aufs Herz-Kreislauf-System auswirkt. Für mich ist tatsächlich etwas, was für Leute eigentlich ganz normal ist, sehr anstrengend. Also allein Treppen steigen. Also ich bin super aktiv, aber mein Herz-Kreislauf-System ist so geschwächt, dass selbst Treppe steigen schon eine krasse Belastung ist für mich. Und dann war das ja auch ein Bergwanderweg, ne, der mit, ich glaube, 75.000 Höhenmetern insgesamt aufwartet. Und da hatte ich schon auch, wusste ich nicht, ob mein Körper das mitmacht. Und es ist ein wirklich schreckliches Gefühl, wenn dein Körper nicht so mitmacht, wie du das gerne möchtest. Und auch da musste ich natürlich lernen, trotzdem darauf zu hören und mich nicht zu überlasten, weil dann geht der Schuss total nach hinten los, dann geht gar nichts mehr. Also ich muss, wenn ich bergauf gehe oder egal was ich mache, sobald ich mich körperlich anstrenge, ich muss total aufpassen, dass ich mich nicht überlaste und wirklich oft kleine Pausen einlege. Und als ich dann in Tschechien angekommen bin, da wusste ich aber, das funktioniert. Also ich kriege das hin, ne? Ich habe mein Tempo, ich achte gut auf mich und das klappt. Und dann war noch mal so ein ganz kurzer Moment von, okay, krass, jetzt hast du den deutschen Abschnitt hinter dir. Und jetzt kommen Abschnitte in anderen Ländern. Und ich bin schon viel gereist. Ich habe keine Angst, in andere Länder zu gehen. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich überall irgendwie einigermaßen durchkomme, auch wenn ich nicht die örtlichen Sprachkenntnisse habe und so. Aber das war dann schon noch mal, auch noch mal so ein kurzer Moment des, okay, und jetzt kommt aber ein neues Kapitel. Jetzt gehst du in fremde Länder und das wird vielleicht alles noch mal anders. Aber das war dann wirklich so eine ganz, ganz große Vorfreude vor allen Dingen.
Das heißt, du hast gedacht, es gibt Grenzen, also nicht nur Grenze von Deutschland nach Tschechien, sondern auch Grenzen bei dir, Leistungsfähigkeit, körperlich, mental vielleicht auch. Und irgendwann hast du gemerkt, dass man diese Grenzen dann überwinden oder überschreiten kann und man weitergehen kann.
Ja, also ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich gut auf mich höre und gut auf mich achte, dass das dann geht. Aber ich bin auch an Grenzen gestoßen. Also nicht nur an Ländergrenzen, sondern auch an innere Grenzen. Also ich habe tatsächlich extreme Ängste ausgestanden unterwegs, bei Gewitter oder auch eben in den Nächten im Wald. Also ich bin da wirklich ganz schön an meine Grenzen gekommen. Aber ich habe eben gemerkt, du schaffst das trotzdem. Also du kannst auch mit richtig Angst im Gepäck losgehen und du kannst auch immer wieder Nächte haben. Also manche Nächte habe ich geschlafen wie ein Baby dann irgendwann im Wald und dann kommt wieder plötzlich eine Nacht, wo ich mich total gefürchtet habe. Und es muss nicht mal unbedingt sein, weil irgendwas passiert ist oder so. Das kann auch völlig aus dem Nichts kommen. Aber ich wusste ja dann schon, okay, du schaffst das aber irgendwie trotzdem. Morgen früh ist die Nacht vorbei und dann ist alles wieder gut und so. Und so, das hat mir total geholfen, für mein weiteres Leben zu merken, man muss auch eine Angst nicht unbedingt als etwas sehen, was gelöst werden muss. Man kann auch einfach akzeptieren, dass man das hat und kann damit auch gut durchs Leben gehen. Oder man muss eben nicht schneller werden, man muss nicht irgendwann 30 Kilometer schaffen. Man kann auch durchaus die Tour machen mit 20 bis 27 Kilometern am Tag und es funktioniert auch. Also dieses sich befreien von irgendwie. Es gibt da Dinge an mir, die ich ändern muss, ja, sondern einfach zu sagen, nee, ich akzeptiere die so, wie sie sind und damit funktioniert es irgendwie auch und damit kann ich ganz gut haushalten. Das war für mich so eine große, große Lernaufgabe. Ich habe dann aber auch gemerkt, und da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen zu der Familiengeschichte, dass ich ganz schön noch mit Themen aus der Vergangenheit zu arbeiten habe oder zu kämpfen habe und mit Probleme habe, mich selbst abzugrenzen in Beziehungen und so. Und habe dann angefangen, mich noch mal ein bisschen genauer mit dem Thema transgenerationale Traumata zu beschäftigen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hier geht aber auch einiges vor, was nicht unbedingt nur mit dir und deinem Charakter oder deiner Persönlichkeit zu tun hat, sondern was irgendwie von außen oder eben familiär auf dich eingewirkt hat. Und sich damit zu beschäftigen, damit habe ich auf der Wanderung angefangen und das habe ich auf der letzten Tour, die ich gemacht habe, auf der Fahrradtour, richtig, richtig, wirklich in die Tiefe gemacht. Und das hat nochmal ganz, ganz viel wirklich geändert. Ich glaube nämlich, dass ich von Natur aus gar nicht so ein ängstlicher Mensch war oder gewesen wäre, sondern dass ich vor allen Dingen dazu eher gemacht oder geprägt wurde. Und tatsächlich haben sich viele meiner Ängste seitdem auch wirklich aufgelöst. Also es hat sich nochmal, da ist nochmal irgendwie ein Knoten geplatzt und das hatte nichts damit zu tun, dass ich mich nochmal der Natur so ausgesetzt habe, sondern es hatte tatsächlich was mit dieser inneren Beschäftigung mit der Familiengeschichte zu tun.
Ja, also kann ich in, also ich habe mich noch nicht so tief auf Natur oder wie auch immer mal da mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt, aber ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil ich habe das bei meiner langen Tour damals erlebt, da war ich ja auch alleine unterwegs und du warst ja auch alleine unterwegs, dass sich ganz viele Sachen so Man hat ja am Anfang von, man denkt, man hat 5 Monate Zeit zu wandern und ich denke mal jetzt über das nach oder ich denke mal über das nach oder wie möchte ich irgendwann meine Wohnung streichen oder wo möchte ich mein Häuschen bauen so. Aber der Körper spült einem ja so ganz viele Sachen oder wirft einem die so vor die Füße, so zum Nachdenken. Das habe ich so unterwegs erlebt und das war oft interessant, oft merkwürdig, oft auch schmerzhaft so oder ja. Nicht schmerzhaft, schmerzhaft ist das falsche Wort, aber ja, man wird halt mit sich selbst konfrontiert und das kann ja durchaus auch mal sehr interessant sein. Und wenn man 5 Monate Zeit hat zum Nachdenken, gibt es da ja auch viele, viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Und das fand ich total spannend. Da gibt es auch ein cooles Buch von Joey Kelly, beispielsweise Hysterie des Körpers, wo er auch genau das beschreibt. Also er läuft durch ganz Deutschland und arbeitet aber währenddessen so diese ganze Familiengeschichte der Kelly Family auf. Was unglaublich interessant ist und auch da merkt man einfach, da ist ein Mensch, der von klein auf so krass geprägt worden ist auf die Dinge, die ihn jetzt ausmachen. Und da habe ich mich auch echt ganz oft wiedergefunden, so wenn man dann wirklich Zeit hat, sich mal so uneingeschränkt mit sich selbst auseinanderzusetzen, sei es Leistungsfähigkeit, sei es Ängste, warum bin ich so, wie ich bin. Also deswegen finde ich manchmal das auch schwierig, wenn, wenn Leute sagen, ich möchte aufbrechen, um mich zu finden.
Ja, also da muss ich auch sagen, das war auch überhaupt nicht mein Antrieb, ne? Mein Antrieb war tatsächlich, ich will mal wirklich so ein Break machen von meinem Alltagsleben plus ich wollte wirklich so einen feierlichen Übergang zelebrieren in eine neue Lebensphase, weil ich habe mich, viele finden es ja schrecklich, 40 zu werden. Ich habe mich immer darauf gefreut, weil ich aber auch wusste, dann sind die Kinder aus dem Haus. Und das war so wirklich so, yay, und jetzt gehst du symbolisch von einer Lebensphase in die nächste. Und aber die Frage habe ich unterwegs, wenn ich dann mal so andere Wanderer getroffen habe, dann kam auch oft so die Frage, ah, bist du auf einem Selbstfindungstrip oder so, wo ich mir immer dachte, nee, mich selbst gefunden habe ich eigentlich schon. Das war jetzt nicht mein Ansporn, aber durch diese monotone Betätigung des Gehens beim Wandern, ne, wenn man dann wirklich stundenlang läuft und läuft und läuft und oft auch über einsame Bergkämme oder durch Wälder und du triffst dann auch keinen anderen Menschen, du hast nicht so viele Eindrücke von außen, weil du wirklich nur stundenlang durch den Wald läufst. Natürlich fängt man dann an, nochmal so sein Leben so ein bisschen zu durchdenken und natürlich macht das auch was mit einem. Aber ich bin jetzt, ja, ich finde das auch schwierig, wenn man sagt, ich laufe los, um mich selbst zu finden oder so. Das war auf jeden Fall nicht mein Antrieb, aber andererseits, wenn es Leuten gut tut, warum nicht? Also, ja.
Ja, also ich finde das immer, also das kann man total machen und auch diese ganzen Jakobswegsgeschichten und so, das passt auch alles super. Wenn man jetzt aber wieder darüber spricht, einen Trail zu schaffen in einer bestimmten Zeit, dann reden wir wieder über Kilometervorgaben und so weiter und eine Saisonzeit. Wenn du da nicht gesettelt und gefestigt bist, dann wird das irgendwie schwierig, finde ich, weil du ja doch eine Vorgabe hast. Gerade so dieses Winter, Sommer und so weiter. Wenn du jetzt davon ein bisschen unabhängig bist, also wenn jetzt der auf deinem Trail, den du dir rausgesucht hast, das nicht so eine krasse Vorgabe ist, dann ist das vielleicht was anderes. Aber wenn du halt wirklich weißt, okay, Mitte Oktober liegt 1 Meter Schnee, dann kann ich nicht mehr wandern, sich bis dahin zu finden, ist, finde ich, dann so ein bisschen schwierig zumindest so. Und deswegen sollte man dann auch schon genau wissen, was man tut. Wenn man natürlich irgendwie so einen Ansatz gefunden hat für sich, wo man sich auch so ein bisschen ein Stück weit treiben kann, auf jeden Fall kann man das auch machen. Aber ich glaube auch, dass die meisten Leute, die so Touren gehen, durchaus schon wissen, was sie können, was sie wollen und warum sie das machen.
Ja, das war jetzt bei mir nicht ganz so.
Naja.
Aber seitdem weiß ich, was ich kann. Also ich merke halt wirklich jetzt erst mit ein bisschen Abstand zu den beiden Touren, die ich gemacht habe. Wir können das ja vielleicht kurz sagen. Bei der zweiten
Genau.
Tour bin ich den ehemaligen Eisernen Vorhang mit dem Fahrrad abgefahren. Das sind
Genau.
knappe 10.000 Kilometer und da hatte ich tatsächlich den Zeitdruck, weil ich genau wusste, das führt vom Schwarzen Meer, türkisch-bulgarische Grenze bis hoch an die russisch-norwegische Grenze an der Barentssee. Und ich wusste genau, wenn du da nicht bis zu einer bestimmten Jahreszeit angekommen bist, dann hast du einen richtig krassen arktischen Winter. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Also musste ich da ein bisschen auf die Pedale treten. Mit etwas Abstand zu diesen beiden, das sind so die größten Touren, die ich gemacht habe, merke ich aber, dass dieses Bild, was ich vorher von mir hatte, dass ich das schon ein bisschen revidieren kann. Ich bin gar nicht so ängstlich und unsicher, wie ich immer dachte, dass ich wäre. Und mir ist eben auch aufgefallen, dass ich mir viele Projektionen von außen immer sehr also angenommen habe. So wie das damals, wo mein Partner gesagt hat, du bist viel zu naiv und dies und das und das. Und ich habe dann gedacht, ja, wahrscheinlich hat er recht. Ja, also ich habe durch die Touren jetzt aber ein sehr anderes Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes bekommen. Also ich weiß jetzt schon, wer ich bin und was ich kann und würde mir auch nicht mehr so die Butter vom Brot nehmen lassen, wie das vorher teilweise war.
Ja, das ist darum geht's ja. Aber hast du bei der Fahrradtour denn dieser Zeitdruck, hat der was ausgelöst bei dir unterwegs? War das eine krasse Erfahrung oder war das konntest du es einfach so wegstecken?
Nee, also tatsächlich hat mich die Fahrradtour nochmal auf eine Art mehr gefordert als die Wanderung. Zum einen, weil das körperlich sehr anstrengend war. Ich konnte dadurch kaum Ruhetage machen. Also ich bin fast jeden Tag gefahren und habe sehr selten mal irgendwo eine Pause eingelegt. Das hat dann eben körperlich mich geschlaucht. Dann war es so, dass ich oft an Orten war, wo ich dachte, eigentlich ist es hier voll schön. Ich würde hier, wenn ich jetzt die Zeit hätte, würde ich hier einfach gerne ein paar Tage länger bleiben oder mir noch mehr in der Gegend anschauen. Also es war, die Tour war sehr anstrengend. Die hat mich auch mental nochmal sehr gefordert, weil ich mich eben da auch extrem mit meiner Familiengeschichte auseinandergesetzt habe. Ich habe da recherchiert zu beiden Seiten meiner Familie nochmal zu meinen polnischen Großeltern und deren Überleben. Ich habe mich unterwegs mit Historikern getroffen. Ich habe Archive angeschrieben. Ich habe auch die Wehrmachtsvergangenheit meines deutschen Opas recherchiert und aufgedeckt in der Zeit. Also es waren so sehr viele auch emotional fordernde Dinge. Und ich musste mich da am Ende ganz schön durchbeißen. Das muss ich schon sagen, weil ich dann irgendwie schon auf eine Art auch entkräftet war und mir aber eben auch diesen Druck gemacht habe, ich will es aber vor dem Winter schaffen. Das fand ich sehr anstrengend. Es war aber trotzdem mit Abstand die beste Reise meines Lebens. Ich habe da so viele tolle Sachen erlebt. Ich habe so viele unglaublich tolle Menschen getroffen. Und alleine das kann ich immer noch nicht fassen, dass ich durch 20 Länder, also wirklich von der Türkei bis nach Norwegen geradelt bin. Das ist alles Europa, das ist alles verbunden und trotzdem hast du so viele verschiedene Eindrücke, was Kultur, Natur, Religion und alles angeht. Und das war so eine reichhaltige Reise. Und das war auch gut, dass ich oben war, bevor Schnee lag, weil ich habe zum Schluss schon sehr, sehr gefroren. Es war schon sehr kalt. Also mit richtigem Schnee hätte ich das, glaube ich, nicht ausgehalten. Aber es war eben sau anstrengend und anders wäre es aber nicht gegangen. Also man hat da eben nur dieses schmale Zeitfenster, wenn man die Tour in einer Saison durchfahren will.
Ja, ja, eine ganz andere Art von Tour, weil du ja da auch konkret was vorgenommen hast. Also du sagst es ja, Recherche und Termine oder auch Aufarbeitung oder Einarbeitung in Familiengeschichte. Das ist ja eine andere Tour als bei der Wanderung. Als du dann irgendwann angekommen bist in Budapest, wie hat sich das dann angefühlt für dich?
Ja, das war total witzig. Ich habe gemerkt, wie ich die letzten Tage immer langsamer wurde auf dem Trail, weil ich irgendwie nicht ankommen wollte. Also es war wirklich so dieses, hä, das kann doch jetzt nicht einfach zu Ende sein. Das war übrigens aber bei der Fahrradtour genauso. Da habe ich am letzten Tag auch gedacht, nee, jetzt bin ich hier schon am Fjord, jetzt bin ich schon in Norwegen, das letzte Land. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt gleich da bin. Es kann doch nicht sein, dass dieses Abenteuer jetzt zu Ende ist. Und das war bei beiden Touren so, dass ich dann am Schluss so ganz langsam wurde, weil ich den Moment des Ankommens extrem rauszögern wollte. Und ich finde, das Ankommen ist auch gar nicht das Ding. Also vorher habe ich immer gedacht, wenn man dann ankommt, dann hat man so ein triumphales Gefühl. Mhm. Hatte ich beide Male nicht. Natürlich ist es irgendwie cool und du denkst so, wow, jetzt habe ich es geschafft. Aber damit geht ja vor allen Dingen auch was zu Ende. Und das fand ich beide Male irgendwie auf eine Art nicht traurig, aber schon, ja, es war schon was, wo man so gemerkt hat, okay, und jetzt ist das vorbei. Und was dann in Budapest ganz witzig war, ich bin die letzten 3 Tage mit einer Freundin zusammengewandert, die hat mich begleitet und ich hatte mir schon tagelang vorher ausgemalt, dass ich mir dann neue Klamotten kaufe oder so, weil ich bin ja die Wanderung wirklich immer in den gleichen Sachen durchgelatscht und die waren jetzt auch echt schon komplett irgendwie runtergelumpert und als ich dann in Budapest war, bin ich in einen Laden gegangen und habe sofort gemerkt, boah, das erschlägt mich. Mich hat das einfach total, diese Massen von Klamotten auf den Kleiderständern, das war mir dann alles zu viel. Und ich hatte dann wirklich auch so wie so eine Reizüberflutung generell. Und habe mir dann tatsächlich auch nur das erstbeste T-Shirt und die erstbeste kurze Hose vom Kleiderständer gegriffen und bin die ganzen Tage in Budapest auch wieder in den gleichen Klamotten rumgelaufen, weil ich mit diesem Überangebot gar nicht umgehen konnte. Das bezieht sich aber nicht aufs Essen. Also nachdem man monatelang dieses schreckliche Campingkocheressen nur gegessen hat, war ich, was das Essen angeht, heillos verloren. Also da habe ich mich sowas von vollgestopft und bei der Radtour war das so ähnlich, ne? Also da habe ich dann schon gemerkt, man lernt ja so Dinge total zu schätzen, die man sonst für selbstverständlich hält, fängt bei der warmen Dusche, einem kuscheligen Bett oder einer Waschmaschine oder eben einem Herd mit mehr als einem Topf an. Und beide Male war das so, dass ich gemerkt habe, so diese Konsumgesellschaften, in der wir eigentlich leben, da kann ich irgendwie nicht mehr so gut mit umgehen. Dafür kann ich das wertschätzen, was ich habe. Und das hat auch nie aufgehört. Also ich freue mich wirklich jeden Tag immer noch über meine Dusche und über mein Bettchen und so, ne? Und ich habe dann gemerkt, mit wie wenig ich eigentlich auskomme an materiellen Dingen.
Ja, also kann ich zu 100% unterschreiben. Also ankommen war für mich bei der ersten Tour am Nordkap ganz schrecklich. Also wirklich schrecklich. Ich wollte da auch nicht ankommen. Ich bin extra langsam gelaufen. Ich habe Ruhetage extra eingelegt. Also bis es gar nicht mehr anders ging. Und beim Nordkap ist es ja auch so, da steht man ja hoch auf diesem Felsen und danach kommt ja auch nichts mehr. Also man kann ja auch nicht weitergehen. Und da tut sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so ein riesiges Loch vor einem auf. Ne? Also ein riesiger Ozean. Und ich fand das damals wirklich schwierig, weil ich auch nicht wusste, was danach so kommt. Und ich weiß noch, dass ich dann, ich glaube, nee, 2 Tage, doch, es war doch 3 Tage oder eine Woche, bevor ich am Nordkap angekommen bin, war ich in der letzten Stadt, Alta, und stand da in so einem Einkaufszentrum. Und Alta als Stadt, ja, in Norwegen ist das eine Stadt, aber es ist halt ein kleines Kaff. Und ich stand in dem kleinen Einkaufszentrum da und war völligst überfordert. Um mich drehte sich alles. Ich war total lost. Es gab auf einmal 50 verschiedene Tiefkühlpizzas und ich war wirklich auch diese Reizüberflutung und ich musste da wirklich, also ich bin da nicht schreiend rausgerannt, aber so innerlich schreiend. Also es war einfach, es tat echt weh. So.
Ja, kann ich voll verstehen. Genauso ging mir das in dem Klamottenladen in Budapest auch.
Und das fand ich schon von echt extrem, extrem krass. Aber wusstest du dann, als du in Budapest dann quasi die Rückreise angetreten bist, was danach kommt, was dich erwartet?
Naja, bei mir war ja noch der Special-Fall, dass ich keine Wohnung mehr hatte. Und tatsächlich, ich bin dann mit dem Nachtzug zurückgefahren, an einem Samstag. Und mein Freundeskreis in Leipzig, die haben irgendwie super gut aufgepasst und die haben dann irgendwie sich umgehört. Und ich habe dann eben, bin samstags nach Leipzig zurückgekommen, habe dann bei meinem Nachbarn in dem Rumpelzimmer, wo meine ganzen Möbel standen, wo man auch kaum noch durchgehen konnte, geschlafen 2 Nächte und hatte montags den Wohnungsschlüssel für meine neue Wohnung. Also ich hatte einfach verdammt viel Glück, dass ich so einen guten Freundeskreis habe, die so gut die Ohren aufgehalten haben. Und dann hatte ich halt gleich wieder auch was zu tun, nämlich umziehen, neue Wohnung einrichten und so. Ja, aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich am Anfang war mir Stadt auch zu viel. Also diese Reizüberflutung hat ein bisschen angehalten und ich bin alles zu Fuß gelaufen. Also ich hatte das Gefühl, der Körper kann jetzt nicht von 100 auf 0 ausgebremst werden, sondern der muss weiter in dieser Bewegung bleiben. Und genau, ich habe also ein paar Nächte noch bei meinem Nachbarn da in meiner Rumpelkammer geschlafen. Und zum Umzug habe ich nochmal meinen Rucksack auf die Schultern gesetzt, um den in den Umzugswagen zu tragen. Und das war ein Gefühl wie so eine kuschelige Jacke anziehen, weil der Rucksack und ich, wir waren ja in den 4,5 Monaten, die ich unterwegs war, ist das so wie so eine Einheit gewesen, ja. Und das Gefühl, diesen Rucksack nochmal aufzusetzen, das hat sich so gut angefühlt. Das weiß ich noch ganz genau, dass das so, wie als ob sich was so richtig schön kuschelig an dich anschmiegt. Genau, aber dann war ich halt voll beschäftigt mit Umziehen, Einrichten und dann ist es auch erschreckend, wie schnell man dann doch wieder in den normalen Alltag zurückkommt.
Ja, auch das 100%. Also, wenn man sagt, man verändert sich auf Tour, ja, aber auf Tour zu sein, ist ein ganz anderer Alltag, ein ganz anderer Lebensrhythmus als der normale. Wenn ich jetzt sagen würde, im Alltag, ich übertrage das, was ich auf Tour machen würde, auf meinen Alltag. Das hieße, ich würde jede Stunde 10 Minuten Pause machen und mich in die Ecke setzen und was essen und trinken. Das hieße, ich würde, weiß was ich, 2 Wochen lang nicht duschen und hätte 4 Wochen lang dieselben Sachen an. Also ich kann das ja nicht, also ich kann das schon machen, so eins zu eins übertragen, so, aber schwierig. Also da sind dann doch vielleicht zivilisatorische Zwänge, die einem dann davon abschrecken. Was ich aber noch cool fand, also diese Geschichte mit der Wohnung zeigt ja auch so, du wusstest ja nicht, was ist. Und wahrscheinlich bist du in Leipzig aus dem Zug gestiegen bist, wusstest du auch vielleicht noch gar nichts von dieser Wohnung, die deine Freunde für dich, das sind ja auch Ängste, die man da hat. Und die Freunde, die man dann hat und die einem dann solche Ängste in Anführungsstrichen nehmen, das ist ja auch unglaublich cool, dass man weiß, okay, man ist nicht alleine auf der Welt und man kann zwar Ängste haben oder man kann auch nicht unbedingt wissen, was passiert, aber man hat auch Leute, auf die man sich verlassen kann, die für einen da sind.
Voll. Und der Weg, den ich da gelaufen bin, der heißt ja auch Weg der Freundschaft, weil der im Sinne der Völkerverständigung angelegt wurde damals. Das war der einzige grenzüberschreitende Fernwanderweg aus dem Sozialismus. Und die Bruderstaaten DDR, CSSR, Volksrepublik Polen und Volksrepublik Ungarn hatten den eben als Weg zur Völkerverständigung angelegt. Und ich bin den ja in dem Sinne auch gegangen, ne? Ich habe ja mit meinem Freundeskreis erzählt, hier, ich mache jetzt die Wanderung und ihr wisst, ich bin frisch getrennt und bin irgendwie auch noch ganz schön durch den Wind. Wollte mich nicht ab und zu mal besuchen kommen. Und das haben ja erstaunlich viele haben ja dann gesagt, ja, mache ich. Und noch erstaunlicher war, dass auch alle, die das gesagt haben, im Grunde auch gekommen sind, weil sonst kennt man das ja auch oft, dass Leute sagen, ja, cool, ich bin dabei. Und dann, wenn es soweit ist, kommen sie doch nicht. Das war in dem Fall nicht so. Die haben mich, also bis zum Schluss habe ich immer mal wieder Besuch bekommen. Ich bin den Weg schon alleine gelaufen. Ich war die meiste Zeit allein, aber ich habe immer wieder punktuell Besuch bekommen. Und ich würde sagen, dieser Weg der Freundschaft, der hat meine Freundschaften auch nochmal total verändert. Die sind teilweise viel intensiver geworden, also gerade mit den Leuten, die mitgewandert sind, aber nicht nur, auch mit Menschen, die nicht mitgewandert sind, mit denen ich aber trotzdem im Austausch war unterwegs, haben sich extrem vertieft. Und tatsächlich habe ich aber auch sehr viele Freundschaften verloren seit dieser Erfahrung. Ob ich die jetzt aktiv beendet habe oder die sich einfach ausgeschlichen haben oder es irgendwie nicht mehr gepasst hat. Aber ich habe gemerkt, dass das, wenn du nämlich dann anfängst, deine Grenzen zu spüren und diese auch zu wahren, dass das auch deine Beziehungen verändert. Und ich würde schon sagen, dass seitdem sich bei mir im Freundeskreis auch nochmal extrem was verschoben hat. Und die Freundschaften, die ich habe, sind aber viel, viel enger und intensiver geworden. Also man weiß dann wirklich genau, auf wen man zählen kann und mit wem man gut klarkommt und für wen das auch okay ist, wenn du immer mal ein paar Monate weg bist.
Mhm. Ja, mit wem man denn vielleicht den Weg der Freundschaft weitergehen möchte.
Mhm. Ja, genau. Ja, also das war, ich fand das total symbolisch, ne? Dass ich dachte, boah, du gehst den Weg der Freundschaft und auf einmal verschiebt sich total viel im Freundeskreis. Klar ist das auch traurig, wenn Freundschaften zu Ende gehen. Aber du merkst dann eben wirklich tatsächlich, welche Freundschaft geht weiter, also wo wandert man zu zweit weiter und wo nicht. Mhm. Das war schon eine sehr prägende Erfahrung für mich.
Ja. Wenn man sich so ein bisschen mit dir und deinem Weg der Freundschaft beschäftigt, dann fallen ganz oft so Worte wie Extremwanderin, Extremradlerin. Wie siehst du dich aktuell? Bist du Extremwanderin, Extremradlerin oder Extremautorin?
Ich finde es total lustig, weil ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet ich mal, also ich galt wirklich schon als Kind, galt ich immer als die, die motorisch total ungeschickt ist, die sich gar nichts zutraut, die, ich sag's jetzt mal blöd, gar nichts hinbekommt, die nicht mal Fahrrad fahren kann und so, ne? Und ich habe das total adaptiert. Ich habe gedacht, das bin ich. Ich bin so, ich brauche mich sportlich gar nicht versuchen, ich brauche mich nichts trauen, ich kann es eh nicht. Es ist mir aber irgendwann bewusst geworden, das wurde mir einfach eingetrichtert. Also krasser Unterschied auch nochmal in der Erziehung zwischen, ich bin das einzige Mädchen in der Familie. Meine Brüder, die wurden quasi zur Wildheit erzogen. Das wurde gefördert. Bei mir wurde das im Keim erstickt. Und ich bin gar nicht so ein ängstlicher Mensch. Also ich habe schon auch Bock, in die Welt rauszugehen. Mhm. Und musste dazu aber eben über 40 Jahre alt werden und viele tausend Kilometer wandern und Radfahren, um zu merken, Momentchen mal, die Rebecca, die ist vielleicht eigentlich eher so eine kleine Outdoor-Braut, ja. Ob ich mich jetzt als Extremwanderin und Extremradlerin bezeichnen würde, weiß ich nicht, weil ich bin absolut nicht leistungsorientiert. Also ich mache diese Touren und das ist auch wirklich mein Ding. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, das nicht regelmäßig zu machen. Aber was ich nicht habe, ist so ein, ich muss jetzt an einem Tag so und so viel Kilometer schaffen oder ich muss die Tour in der Zeit schaffen. Also mein Antrieb ist tatsächlich, ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen, neue Eindrücke zu sammeln. Und du kannst dir keine Region, kein Land, keine Gegend so gut erschließen, als wenn du sie dir sprichwörtlich erwanderst oder erfährst. Also wenn du so nah dran sein willst an der Natur und an den Menschen und an der Kultur, dann musst du zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, sonst hast du dieses Erlebnis nicht. Und das ist das, was mich antreibt. Und dafür nehme ich die körperliche Beanspruchung in Kauf. Aber eben in meinem Tempo, und damit habe ich auch extrem meinen Frieden gefunden, ne? Ich hab nicht mehr das Gefühl, ich muss da irgendwelche Dinge erreichen oder so. Und dann, ich finde das eigentlich so witzig, dass dann ausgerechnet ich, ohne es zu wissen und ohne es zu planen, zur ersten Frau wurde, die diesen Radweg des Eisernen Vorhangs abgeradelt hat. Ich wusste das vorher nicht. Das ist mir auch gar nicht wichtig. Aber irgendwie finde ich es cool, dass ausgerechnet jemand wie ich das geschafft hat und sich diese Medaille jetzt anpinnen darf.
Ja, das ist doch super. Also du bist nicht extrem Wanderin, extrem Radlerin bist du auch nicht, sondern du bist extrem zufrieden.
Ich bin extrem zufrieden und ich bin extrem kontaktfreudig und gehe einfach total auf, wenn ich irgendwie Leute treffen und mit denen quatschen kann und irgendwie eine Verbindung entsteht unterwegs. Und deswegen kannst du mich auch fast überall aussetzen, weil ich komme irgendwie immer mit Leuten ins Gespräch und ich lerne immer Leute kennen und ich habe dann das Gefühl, dass ich auch immer das Glück habe, die richtigen Leute zu treffen und so. Ne? Also und das ist das, wo ich wirklich so meine Lebenskraft draus ziehe, aus diesen schönen Begegnungen und auch aus den schönen Begegnungen mit der Natur. Also ich kann auch an einem See in Finnland sitzen mit einem Lagerfeuer und auf das irgendwie rosa Abenddämmerlicht schauen, was sich im See spiegelt. Und dann bin ich so glücklich. Also dann fühle ich mich einfach so mit mir im Reinen und mit der Natur im Reinen. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder losziehe.
Ja, das hört sich super an. Und da kann ich dir wirklich nur beipflichten. Und ich kann so vieles von dir nachvollziehen. Und ich kann so viele Wege, die du gegangen bist, nicht nur die eigentlichen Wege, sondern auch die anderen Wege total gut nachvollziehen. Dass aus einem was wird, dass man weder einen Schulabschluss noch sonst was groß braucht, um Bücher zu veröffentlichen, kann ich alles nachvollziehen. Ich habe nicht mal Abitur und habe ein Buch veröffentlicht. Also von daher alles gut. Ich finde es super cool, wie du da rangehst. Und es zeigt ja auch, dass es keinen klassischen Weg gibt. Es gibt auch keine Vorgaben, sondern dass man das Einzige, was man muss, ist seinen Weg finden und seine Herangehensweise. Und das finde ich super spannend, wie du uns da ja, einen Einblick mal gegeben hast, wie du an die ganze Sache herangehst und wie es für dich cool ist, wie du für dich einen extrem zufriedenen Weg gefunden hast, um mit dem Extrem noch weiter hausieren zu gehen, weil ich finde, du strahlst es einfach aus und wenn man auch deinen Vortrag gehört hat und auch dein Buch liest oder deine Bücher liest, das kommt da schon super raus und deswegen freut mich das, dass du da auch weiter so deinen Weg gehst und ja, für dich einfach eine Möglichkeit gefunden hast, deine Ängste oder deine vermeintlichen Ängste oder wie auch immer man das titulieren möchte oder beschreiben möchte, ja, dann einen Umgang zu finden und das auch in die richtigen Relationen setzen kannst und reflektieren kannst. Es gibt Ängste und Ängste sind auch nicht schlimm oder auch nicht falsch, sondern ich glaube, Ängste sind ein körperlicher Reflex auf was ganz Bestimmtes und damit einen Umgang zu finden und das macht einem ja auch zu einem Menschen, der vielleicht auch länger lebt als andere, die keine Angst haben, weil die gehen dann einfach über die Autobahn und sind tot, zum Beispiel. Ne? Also um mal so ein ganz sehr plattes Beispiel zu bringen, eine Angst ist ja auch was ganz, ganz Normales und was ganz Konkretes und deswegen ja vielen Dank für die Einblicke, die du uns da gegeben hast.
Hey, ja, tausend Dank, es hat mir auch mega Spaß gemacht, das Gespräch.
Ja, und vielleicht sprechen wir irgendwann auch nochmal über deine Fahrradtour und über die Geschichte, die du da erfahren hast. Das finde ich wirklich sehr spannend und wie wir das am Anfang auch schon angerissen haben, da gibt es durchaus Parallelen und das steht bei mir irgendwann auch nochmal auf der Liste, sich da wirklich vielleicht auch mal tiefer mit zu beschäftigen und da mal ein bisschen mehr zu erfahren, weil ich glaube, die Abenteuer, die wir erleben, das sind alles Abenteuer, aber das sind Abenteuer, die wir aus freien Stücken machen, weil wir Lust drauf haben, weil wir eine Idee haben und weil sie nicht aus einem gewissen Zwang entstanden sind. Und da bin ich Gottes froh, dass ich nicht den Zwang habe, irgendwas zu machen, um meine Familie durchzubringen, um mein Leben zu retten und solche Dinge. Und deswegen, ja, ist das so besonders auch, dass du uns da auch einen Einblick gewährst. Und das ist nicht normal. Deswegen gehe ich auch gleich, wie gesagt, um auch da nochmal die Brücke zu schlagen in die Stadt und werde da meine Meinung zu äußern, wie ich zu der ganzen Sache stehe, und freue mich einfach, dass die Grenzen, die du beschrieben hast, auf dem Papier eigentlich in Europa gar nicht mehr so da sind, zumindest für uns, die das Glück hatten, mit einem deutschen Pass durch die Gegend zu radeln. Und diese Erfahrung sollte, glaube ich, jeder mal machen, dass man rausgeht, seinen Horizont erweitert und diese Erfahrung einfach macht.
Ja, also tatsächlich finde ich, es ist vielleicht auch wichtig, um eben zu sehen, wie privilegiert man ist. Also ich habe auch den deutschen Pass, der öffnet mir eigentlich fast jede Grenze problemlos. Ich kann aber trotzdem nicht in alle Länder einreisen. Du weißt das wahrscheinlich auch, wenn man auch israelischen Background hat, bleiben einige Länder verschlossen. Aber trotzdem bin ich natürlich extrem privilegiert. Ich habe weiße Haut. Ich kann mich auch in Gegenden, wo ausländerfeindliche Parolen und verfassungsfeindliche Symbole allgegenwärtig sind, erstmal sicher bewegen, was ja nicht heißt, dass ich mich da wohlfühle, ne, oder willkommen fühle. Aber eben zu sehen, dass, dass das den meisten Leuten nicht so geht. Also ich habe das gerade auf der Radtour, habe ich auch die Leute gesehen, die auf der Balkanroute unterwegs sind. Und das tut so weh, an denen vorbeiradeln zu können, weil ich eben den deutschen Pass habe, während die da in den Wäldern kauern, und manche von denen hatten wirklich nur noch Fetzen am Leib. Ne? Für mich war das ganz, ganz schlimm, weil natürlich sehe ich auch die Parallele, dass meine Großeltern Jahrzehnte zuvor im Grunde genauso durch Europa gelaufen sind und eben auch nicht in Hightech-Zelt, Ultraleichtzelt-Kocher oder eine Vibram-Sohle hatten, sondern wirklich irgendwie genau wie diese Menschen, die ich da gesehen habe, mit dem wenigen, was sie am Leib haben, viele, viele tausend Kilometer laufen mussten. Und dann nochmal sich auch klar zu machen, was ich hier gerade mache, ist so ein Luxus. Ja, ich kann einfach so eine Tour machen. Ich habe die Zeit, ich habe das Geld, ich habe den richtigen Pass, ich habe die richtige Hautfarbe, und der Großteil der Weltbevölkerung kann das niemals. Aber es gibt Leute, die laufen viele, viele tausend Kilometer ohne diese Ausstattung, und vor allen Dingen ohne die Sicherheit, irgendwann wieder in Zuhause zu kommen. Und ich finde, das darf man nie vergessen, wenn man solche Touren macht, dass man das vor allen Dingen nur machen kann, weil man sehr, sehr, sehr privilegiert ist. Und umso wichtiger finde ich es eben auch, sich dafür einzusetzen, dass auch andere Leute zu ihren Menschenrechten kommen, dass Menschenrechte gewahrt werden, oder eben, wie du jetzt sagst, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen nicht, dass sowas nochmal passiert, was unsere Großeltern erleiden mussten, und wir wollen nicht auch Dinge passieren, die gerade andere Leute erleiden müssen.
Genau. Nie vergessen ist da das Thema, und auch einen reflektierten Umgang mit seinem eigenen Tun, Handeln und Sein zu finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, und das macht uns dann hoffentlich zu einem Menschen. Menschlich sein, menschlich bleiben und auch die anderen nicht vergessen.
Ja, voll.
Ist zwar jetzt eine sehr komische Frage zum Abschluss meines Podcasts, der heißt ja Ein Löffel Butter, und na, fragen wir einfach mal, reiten wir nicht auf dem Löffel Butter rum oder auf dem Luxus, den ein Löffel Butter vielleicht auch sein kann, sondern eher darum, wo wärst du jetzt gerne, wo, wenn du ganz, ganz frei sein könntest, einfach jetzt dich wegbeamen, um eine gute Zeit zu haben, wo wärst du jetzt gerne?
Also, wenn du mich so fragst, ist tatsächlich für mich, ist der schönste Ort, ist kein Ort, sondern das Schönste ist für mich, wenn ich mit meinem Zelt irgendwo bin und ich habe die Nacht trotz aller Ängste überstanden, und dann das finde ich unbezahlbar, und dann machst du morgens den Reißverschluss auf und guckst entweder in einen schönen Wald oder auf einen schönen Strand und machst dir den ersten Kaffee mit einem Löffel Zucker. Dann sitzt du da und hast nur die Natur um dich und dein kleines Zelt, dein kleines Zuhause. Das ist für mich immer so einer der schönsten Momente, weshalb ich eben auch immer wieder losziehe, weil ich finde, das kannst du mit nichts aufwiegen, so ein Erlebnis zu haben, in der Natur morgens wach zu werden und mit dir selbst eins zu sein, auch wenn du vielleicht total stinkst, weil du dich schon eine Woche nicht waschen konntest.
Ja, oder so. Ja, das stimmt.
Also wenn ich könnte, würde ich jetzt tatsächlich gerne mit meinem Zelt irgendwo sitzen und eine Tasse Kaffee trinken.
Ja, bester Moment des Tages wirklich. Morgens den Zipper vom Zelt zurück mit dem Surren und neugierig rausgucken, was erwartet einen, und dann mit einem Kaffee in den Tag starten. Rebecca, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Und, mir auch.
Ich glaube, wir quatschen demnächst nochmal, und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und auf bald.
Ja, cool. Danke, das wünsche ich dir auch. Ciao.
Tschüss, bis bald. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon@simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch, die ZuhörerInnen, und bis zur nächsten Folge.